Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja. So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Good morning, good morning. Oh Gott.
Weißt du, der Morgen fing so schön an.
Ja, und er wird noch schöner. Ja.
Und singst.
Ja, früh am Morgen.
Man gebe mir zwei Tampons, das für die Ohren, das geht ja gar nicht.
Ach komm, ich habe noch zurück. Ich habe mich zurück. Ich freue mich doch, weil heute, Leute, also erstmal herzlich willkommen, ne? Psychologen beim Frühstück.
Ja, logisch, wisst
ihr. Ja, moin.
Na, ihr Lieben, alles cremig.
Hoffentlich. Ne? Und ich freue mich so drauf, weil heute darf ich ja Annika interviewen. Wir hatten das letzte Mal das Thema so meine Psychoweisheiten und das Volk zu bringen. Und da hat Annika mich praktisch gefragt. Und jetzt drehen wir den Spieß um. Ja.
Aber ich bin sicher, ihr kennt ja Tilly. Die hat wieder sehr viel bestimmt auch dazu zu sagen.
Nein, ich habe mir sowas von Zeug.
Das ist langweilig.
Nein.
Doch.
Ja. Aber es ist, weißt du, das Schöne ist ja, wir sind erstens mal schon sehr lange zusammen, das ist wunderschön. Und wir sind ja nicht nur ein Paar, was auch wunderschön ist, auch verheiratet, das ist auch wunderschön, sondern wir arbeiten ja auch noch zusammen. Und das ist wirklich echt jetzt ein Genuss, mit Annika zusammenzuarbeiten. Muss ich mal so loswerden. Nee, weil zum einen, du bist wirklich klug. Also Annika ist echt klug. Du bist klüger als ich.
Ach, das ist doch Quatsch.
Doch. Bist du.
Was?
Doch. Das werden wir gleich sehen. Sie macht sich dann, wenn ich so mir Gedanken mache, meinetwegen auch über Klienten oder Beratung oder bestimmte Situationen, dann ist es einfach ein Genuss, mit dir darüber zu reden, weil du hast immer eine wunderbar andere Sichtweise darüber und gibst neue Gedanken und Lösungsvorschläge und das ist toll.
Ja, aber das Kompliment gebe ich ja zurück. Also das ist ja auch toll, mit dir zu arbeiten. Richtig gut.
So.
Und ich glaube, das ist sogar eine Ausnahme, ne? Also
ja,
es gibt oft mal so Pärchen, die nicht so toll zusammenarbeiten können.
Nee. Und wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass, also es geht ja bei uns irgendwie fließend ineinander über, ne?
Ja, klar.
Arbeiten, Hobby, alles mögliche, also es ist so ein Konglomerat. Das ist ja nicht so, dass ich sage so, ja, gibt's auch, ich gehe jetzt in mein Arbeitszimmer, mach die Tür zu und dann, sondern wir schnacken ja immer über irgendwas, was uns gerade beschäftigt.
Das war ja die Grundidee für diese Sendung, dass wir immer beim Frühstück saßen und haben uns immer über Psychologie oder über neue Themen oder was gerade anliegt unterhalten. Und da haben wir ja immer gedacht, wäre doch schön, wenn noch ein paar Leute dabei sitzen.
Ja, genau.
Und die sitzen heute Morgen, also ich bin heute vollkommen ommig eingestellt. Mhm. Ich habe nämlich einen grünen Tee, einen Jasmin-Tee zum Frühstück.
So.
Ja. Und dazu ein vollkommen ayurvedisches. Ein Quarkbrötchen.
Das ist
mit Rosinen. Oh, die sind. Wie heißt das woanders? So Wecken heißt das, glaube ich.
Ja,
woanders, ne?
So in der Richtung. Quark-Rosinenbrötchen. Ja,
oh, lecker.
Passt.
Ja, ich habe ja so aus Alter habe ich ja tatsächlich den grünen Tee für mich entdeckt. Ne?
Und das jetzt in rauen Mengen. Annika neigt ja dazu, wenn sie sich für etwas sehr interessiert. Das ist aber in allen Bereichen so, das ist irre. Wie gesagt, ich kenne sie ja schon so ein bisschen. Dann hat sie eine Leidenschaft und dann wird das aber auch richtig ausgekostet in allen Varianten. Und jetzt hat sie seit einigen Wochen, wenn nicht Monaten eigentlich schon, hat sie jetzt den grünen Tee für sich entdeckt. Und zu Weihnachten habe ich ihr einen Adventskalender geschickt geschenkt mit verschiedenen grünen Teesorten. Und hat sie ausprobiert, so, ne? Immerhin 24 Stück, logisch. Und dann wurden die nachher auch gekauft und naja. Aber es bekommt
ja gut. Ja, so ein bisschen davon. Aber ich bin eben so ein, wie soll ich sagen, so ein Gradliniger. Genauso wie ich beim Tee, also bei schwarzem Tee auch eigentlich so die Grundsorten im höchsten einmal Earl Grey richtig gut finde. Also so irgendwie so Mango, Kokosnuss und so, das ist alles nicht meins. Genauso beim grünen Tee, also so ein japanischer Zencha oder sowas, das oder Biotee. Ja, aber nicht so Tüdelkram.
Aber das heißt, dass du so am Tag so 3-4 verschiedene grüne Teesorten durchaus ausprobierst, ne?
Ja,
fängst du morgens an mit einem, was Morning Dew heißt der zum Beispiel, ne?
Und, japanischer Tee.
Genau. Und dann hast du deinen Jasmin-Tee jetzt hier und dann hast du.
Ja, den alten Klassiker aus dem
China-Restaurant.
Aus dem China-Restaurant. Also hat ein richtig schöner Bio mit Jasminblüten. Hat einen tollen Geschmack. Ich mag das sehr gern.
Ja, siehst du.
Ja. So. Also. Und das habe ich mir heute Morgen gegönnt.
Genau.
Und dieses absolut leckere Quarkbrötchen.
Ja, wenn ihr mich so nachher gleich knuspern hört, wenn Annika jetzt ganz viel erzählen wird, ist ein wunderschöner Apfel. Leute, ich mag ja also Äpfel und Welland ist im Moment noch die Sorte, die einigermaßen geht. Und die wird hier auch angebaut bei uns um die Ecke. Also den mag ich schon gern. Und
das
dann
sind
dazu,
noch Lageräpfel, ne?
Das sind noch, und die sind noch immer noch gut. Mhm. Und dazu ein schönes Körnerbrötchen, Körnerlaugenbrötchen. So, komm. Bevor ich, aber ich, also essen und reden, nein, tut man nicht, deswegen.
Erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank für eure Zuschriften.
Ah, ja.
Wir haben wunderbare Sprüche und Lebensweisheiten bekommen. Das war toll zu lesen, welches so manche Menschen für ihr Leben so als Motto haben.
Ja.
Und was mich so begeistert hat, wenn man es mal zusammennimmt, ist eigentlich, dass fast alle Sprüche so in diese Richtung gingen. An andere zu denken und sich selbst zu lieben und somit versuchen, mit sich und der Umwelt so ein bisschen im Einklang zu sein. Mhm. So, also so ganz grob mal über alles so die Gemeinsamkeit mal zu sehen. Das hat mich sehr beruhigt. Ne? Also weil es eigentlich so gar nicht die Stimmung widerspiegelte, die wir jetzt so im Moment so ein bisschen haben. Das Aggressive und Unglückliche und so ein bisschen Kalte, was wir in Deutschland im Moment haben. Es gab nur doch diese komische Untersuchung, die so ein bisschen durch die Presse auch getigert ist. Welche sind die glücklichsten Europäer? Sind die
Finnen? Ja, wir sind ganz schön abgestiegen, ne?
Ja, die Finnen sind die glücklichsten, dicht gefolgt von Norwegern und Schweden und Isländern. Mhm. Und wir sind jetzt auf Platz 24, glaube ich, gerutscht.
Mhm.
Und also sogar aus den Top 20 raus. Man merkt die Stimmung auch an. Die Menschen sind sehr, ja, wie soll ich das mal nennen? So gestresst.
Du, das unsicher, hat aber auch so
traurig. Eine,
ja, und nach Corona und diesen ganzen Einschränkungen, wo man dann gedacht hat, so Corona einigermaßen überwunden, naja, mehr oder weniger und so. Und jetzt können wir wieder rausgehen, wann wir wollen. Wir können ohne Maske auch durch die Gegend toben und so. Und jetzt kommt so wieder so ein, oh ja, jetzt die Wirtschaft und wir müssen gucken und wir müssen einen Gürtel enger schneiden und so. Also es kommt so wieder so ein nach dem anderen und das ist der elegante Übergang zu deiner ersten Weisheit, die ich von dir auch öfter mal gehört habe, nämlich sieh, was du hast und nicht immer das, was du nicht hast.
Ja, und wir Deutschen oder viele Menschen neigen dazu, eigentlich immer zu nur den Verlust zu sehen oder das, wenn die nicht haben. Man nimmt uns das und das weg. Das wird immer weniger. Wir sowieso. Aber dass man im Anfang schon viel mehr hatte als vergleichsweise andere. Also zum Beispiel, ja, und die Löhne werden jetzt weniger. Stimmt. Und um den Lebensstandard hier zu halten, geht auch nicht. Aber im Vergleich wieder zu anderen sieht es dann doch wieder gar nicht so schlecht aus. Das heißt nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass man für das kämpfen sollte, was ungerecht ist oder was man zu wenig hat. Aber dieses automatisch Pessimistische, dieses automatisch, das Glas ist halb leer. Sofort zu gucken, das habe ich nicht. Ich will auch so eine Tasche. Ich will auch ich will genau solche Schuhe. Ich habe nicht die. Ja, ich habe im Schrank aber schon 25 Paar. Also, und dann todunglücklich zu sein, weil man das Neue, das nicht hat und nicht bekommt. Also, was dahinter steckt, ist so dieses bisschen ein Hauch Genügsame. Du weißt, ich bin wirklich dafür, auch für Dinge, die ungerecht sind und so weiter zu kämpfen. Ja. Und Dinge, die einem zustehen, finde ich, sollte man auch bekommen. Du bist ja auch in der
Gewerkschaft und so.
Ja, das, also vieles davon sehe ich. Aber es gibt so eine Schallgrenze. Mhm. Und die ist dann immer für mich erreicht, wenn es so das Gemeinschaftswohl angeht oder betrifft. Und ich finde diese Stimmung, die ist im Moment so schrecklich, und wird auch forciert, indem wir ständig hören, ja, nee, das geht ja gar nicht. Wir wollen das auch. Und das, der und der kriegt das. Und wieso? Und also nicht, dass es einen Gemeinschaftsgedanken irgendwo gibt, sondern eben dieses so, mir fehlt da was. Und das ist etwas, was ich glaube, was einem auch was der eigenen Psyche sehr gut tut, wenn man öfter mal durchcheckt, was habe ich eigentlich? Also wenn ich mir vorstelle, ich will unbedingt noch ein Kind, und das klappt jetzt im Moment nicht, und ich fixiere mich so darauf, dass ich dann auch manchmal überlege, ich habe aber zwei ganz tolle Kinder. Wie schön, dass ich den Wunsch habe, völlig klar, dass ich das vielleicht noch möchte, auch gut. Aber völlig daran zu verzweifeln, das ist nun wirklich blöd, weil ich habe zwei Kinder, die schon toll sind. Verstehst du, was ich meine?
Ich weiß. Jetzt dieses Vergleichen, was haben andere und was habe ich, ist für mich der Quell eigentlich von vielem Unglücklichsein.
Ja.
Dieser Vergleich, also nichts dagegen, dass ich nach etwas strebe, ne? Weil ich das ist ein Ziel von mir. Es gibt Menschen, die haben das Ziel, eben ein Haus zu haben oder ein großes Auto zu haben, wie auch immer, und wollen denn und streben denn danach. Aber dann gibt es also jemanden, der noch ein größeres Auto hat oder noch ein schickeres Haus hat. Das würde ich auch so gerne. Und Vergleiche machen eigentlich auch krank, auch psychisch krank.
Ja.
Wenn du mit dir selbst einigermaßen zufrieden bist, so einigermaßen, und du hast natürlich die Ziele, was du noch erreichen willst, aber nicht immer dieses so quälende Also ich kann mich noch als Kind dran erinnern, ja, das war manchmal quälend, wenn ich eine bestimmte, keine Ahnung, was haben wollte und ich bekam das nicht, aber mein Kumpel hatte das, das tat schon weh, aber da war ich Kind, ne? Und da hatte ich noch nicht so, den war ich natürlich noch nicht so gesettelt und hatte auch nicht so diesen Vergleich.
Aber wenn ich mal ehrlich bin, hatten wir auch, du ja auch wie ich, wir kommen ja aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Ja. Wir hatten aber auch nicht Kinderzimmer voller Spielzeug.
Nein.
Wenn ich mir manchmal dann heute angucke, wie viel Spielzeug die Kids haben, da fällt dieses kleine Plastikpopel, was immer es gerade ist, worum man schreit, eigentlich gar nicht ins Gewicht. Also das ist schon so ein bisschen Luxus dann.
Ja. Ne? Aber sieh, was du gesagt hast, sieh, was du hast und nicht immer das, was du nicht hast. Weißt du, was ich manchmal denke? Es gibt auch so diese werberelevante Zielgruppe, ne? So, ach, da streiten sich mal, sind wir mit 40 noch werberelevant oder nicht? Oder sind es nur die 17 bis 39?
Ja, meistens ist es ja 14 bis 49 oder
so. Und dann denken, alles aber klar. Weißt du, dann denke ich auch, ja. Wenn ich mir überlege, wie lange wir zum Beispiel technische Geräte haben, also bis wir uns was Neues kaufen, dann muss das Ding echt schon Macken haben oder wirklich der Speicher voll, keine Ahnung was. Dann, das war früher bei mir anders, das ist jetzt auch nicht mehr so. Das heißt, ich kann schon verstehen, dass die Werbung eher auf Leute, junge Leute abzielt, die man damit noch ködern kann. Und die noch nicht.
Ich bin da gerne mal Opfer.
Ja.
Also ja. Denke ich auch. Aber das ist auch die Erfahrung, die du natürlich so im Laufe deines Lebens machst, dass du dir als junger Mensch natürlich auch oft billige Sachen besorgst. Einfach weil du auch noch nicht in die Zukunft so weit guckst. Das Leben findet jetzt statt, wenn du jung bist.
Genau.
Da denkst du nicht drüber nach, was in 10 Jahren ist.
Ja.
Und du merkst ganz genau, dass die Tasche oder der Bläser oder keine Ahnung was auch immer dann wirklich schon dreimal kaputt ist. Und irgendwann bist du denn so clever, hast sie an deine Lektion gesagt und sagst, also bevor ich jetzt nochmal wieder eine Tasche kaufe, die ist im Jahr kaputt, lege ich jetzt mal ein bisschen mehr hin, mal sehen, ob sie länger hält. Und du stellst fest, ja tatsächlich, sie hält länger.
So, aber da braucht mir auch wir beide ziemlich lange für.
Klappt auch heute nicht immer.
Nee. Ja? Aber auch dieses so zu wissen oder zu glauben, wenn ich jetzt den neuen Computer habe, wenn ich die neue Kamera habe. Und dann schreibe ich natürlich ganz tolle Sachen und dann mache ich tolle Posts und dann mache ich super Fotos und dann mache ich so und dann werde ich ganz toller, keine Ahnung was, Journalist, Influencer, sowas, wo wir beide wissen, das ist sowas von unwichtig. Mhm. Die und Dinger müssen funktionieren, na klar. Und auch
das
einigermaßen
kommt immer noch drauf an, was du denkst.
So immer, das wird dir keiner abnehmen. Deswegen dieses, das ist ein sehr männliches Denken. Ne? Wenn ich das habe, dann.
Also so, wenn ich erstmal den neuen Rasenmäher habe,
oh, dann mähe ich,
mäh ich den Rasen. Mhm. Wahrscheinlich kann man auch dann genauso, weil der neue Rasenmäher ist nach zweimal ja auch schon gebraucht. Ja. Also funktioniert auch nicht so richtig. Und dann muss man sich immer mal überlegen, welcher technische Fortschritt das eigentlich ist. Mhm. Also so ein Computer oder eine Schreibmaschine oder was auch immer, ist ja nun mal eine irrsinnig tolle Angelegenheit.
Oh ja.
Shakespeare hat seine Stücke aber mit einer Feder und krawelligem Papier geschrieben. Mhm. Die Gedanken mussten aber gemacht werden. Das heißt, Mozart hätte auf alles das schreiben können. Mhm. Hat er ja auch zum Teil. Auf Kladde und sonst wo. Mhm. Und es ist vollkommen egal, der brauchte kein Komponierprogramm, der hatte das im Kopf. Also das sind eigentlich Hilfsmittel.
Ja.
Und berühmte Fotos, die ihr bestimmt auch kennt. Ihr kennt bestimmt diese Jungs, die da in schwindelnder Höhe auf dem Gerüst in New York sitzen und so ihr Pausenbrot essen. Das ist mit einer kleinen Klick 1 mit so einem ganz ollen Ding gemacht worden von einem Fotografen, der für die Gewerkschaften fotografiert hat. Genau. Und der hat dann immer so Stellung gemacht, wie das Arbeitsleben aussieht. Mhm. Und diese Fotos von diesen Hochhäusern sind berühmt geworden. Mhm. Die kann man heute noch sehen.
Ja.
Dieser Sprung von dem einen Soldaten über die Mauer, über den Stacheldrahtzaun.
Das war in der vietnamesische Mädchen im Vietnamkrieg.
Das sind ganz normal. Da hat keiner eine riesen Digitalgeschichte oder sowas. Und trotzdem sind das berühmte, bekannte Fotos.
Ja.
Das Foto von Che Guevara auf Hunderten von T-Shirts, das Foto von Einstein, mit der, wo er die Zunge raussteckt, das war ja, da war keiner unterwegs, der eine riesen Lichtanlage hatte.
Was, was. Und ohne KI, ohne Verfälschung, ohne Photoshop,
ohne Filter,
ohne alles, da konntest du in der Dunkelkammer damals, weiß ich noch, ne, du ja auch, da hat man das selbst entwickelt, wenn man das konnte. Und da
also was ich damit sagen möchte, ist, nicht, dass das schlechter war, es war anders.
Ja.
Wir haben heute mehr Hilfsmittel, aber die Arbeit an sich müssen wir noch immer noch machen.
Ja.
Das heißt, nur weil du eine neue Schreibmaschine, neues Fotodings oder irgendetwas hast oder irgendwas in der Küche oder wo auch immer oder für deine Arbeit neue Maschinen, es ist alles schön und gut, aber die Gedankenarbeit, um das Produkt oder was immer du machst herzustellen, musst du ja immer noch selber machen.
Genau.
Du kannst ja noch so viele, wie heißen diese Dinger, diese Kochtöpfe, Thermomix. Kannst du rum, wenn du da Müll rein füllst und kein vernünftiges Rezept befolgt, dann kommt da auch nur Schröpfe raus.
So.
Also das heißt, du musst immer noch das Richtige reintun und dir überlegen, was du kochen willst.
Und ich erlebe das, weil ich ja jetzt im Moment so viel in diesem IT-Bereich jetzt auch unterwegs bin. Super spannend und ganz intelligente, richtig kluge Leute, wo ich die Ohren anlege, wenn die sich unterhalten, wo ich nur die Hälfte manchmal verstehe. Aber da fällt mir auch auf, es geht ganz viel um die Form. Hast du, die basteln so eine Form, die basteln dann eine App oder dieses und jenes. Das ist wichtiger fast als der Inhalt.
Ja, und da habe ich das Gefühl, da gehen wir heute zu sehr hin.
So, und das ist auch, das passt irgendwie auch noch mit zu seiner Weisheit, ne? Ne? Also,
guck
sieh, was,
hin,
du,
was
hast.
Du hast. Du hast so deinen Kopf.
Genau.
Du hast dein Gefühl, du hast dein Bauchgefühl, du hast deine Intuition und deinen Kopf. Damit bist du im Denken, geben Computer voraus. Und kannst Dinge erst, Kreativität, da braucht man Nirn zu. Fantasie, Überlegung.
Ja.
Das kann dir keiner abnehmen.
Und
darum ist das so wichtig, sich immer auch vorzustellen, was habe ich? Ich habe eigentlich, ich habe Freunde. Okay, vielleicht habe ich nicht 15, aber vielleicht habe ich ja eine Freundin, die
das
richtig toll ist.
Das wäre schon mal gut.
Und damit hast du schon mehr als viele andere. Also das, also immer auch mal dran denken, was man eigentlich hat.
Ja.
Und nicht nur, gerade wenn man mal so ein scheiß Tag erwischt. Nicht nur drüber nachdenken, was einem fehlt, sondern wirklich, was habe ich eigentlich?
Okay. So, meine Güte. Aber so ist es bei uns, Leute. Ne? Also wir kommen dann doch so von Stückchen auf Hölzchen. Aber komm, jetzt geht es mal um Beziehungen und sowas. Du hast mal gesagt, guck auf das Wir im Ich. und das Ich im Wir. Ja. Oh, jetzt wird es philosophisch. Jetzt, das ist es, Annika. Also ich sag's nochmal, guck auf das Wir im Ich und das Ich im Wir. Was willst du uns damit sagen?
Kein Mensch ist eine Insel. Das heißt, keiner tuckert für sich ganz alleine. Hm. Es gibt Menschen, die sich sehr abkapseln, aber auch sie haben Nachbarn, auch sie haben den Klempner, der kommt, wenn irgendwas über will, auch sie haben, können die Polizei rufen. Hm. Keiner von uns ist vollkommen alleine ohne jemanden. Hm. Das heißt, wenn ich mich betrachte, mich selber angucke, dann kann ich natürlich immer feststellen, wo sind eigentlich die anderen in mir? Das bedeutet, ich habe andere Menschen um mich rum, ich habe andere Menschen in mir drin, die mich geprägt haben, die mich aufgezogen haben, die bestimmte Sachen hervorgerufen, warum ich so bin, die mich beeinflusst haben, im Guten wie im Schlechten. Mhm. Und ich habe auch noch in mir drin meine verschiedenen Personen. Ich bin ja nicht nur eine, ich habe ja verschiedene Facetten, verschiedene Rollen. Also normalerweise bin ich so und so und so, aber so tief in mir drin träume ich auch davon, die Seite rauszulassen, die so ein bisschen vielleicht aggressiver ist oder selbstbewusst oder die sich nicht so schnell unterbuttern lässt. Ich weiß, dass sie da ist. Die ist in meinem Wir, in meinem Innern, in den Personen, in den Strömungen, die ich habe. Aber ich lasse sie vielleicht nicht allzu sehr raus. Mhm. Ein Schauspieler genießt das. Der holt diese Wirs in sich raus. Personen, ja, die er kannte, Personen, die ihn beeinflussen, Personen aus der Diaspora, also weit draußen, die er mal gesehen hat. Der hat eine Brötchenfrau gesehen, die hat eine lustige Geste gemacht. Die holt er raus. Die hat ihn auch geformt. Mhm. Verstehst du? Das heißt, wir haben in uns drin nicht nur ich alleine als Person, sondern viele Dinge. Mhm. Und das ist das Wir im Ich, was ich mit mir rumtrage. Mhm. Auch die Gesellschaft trage ich ja immer so ein Stückchen. Wie bin ich aufgewachsen? Kulturell und diese Gesellschaft hat mich so und so geformt. Wäre ich in einer anderen aufgewachsen, hätte ich vielleicht ganz andere Vorstellungen. Ne? So. Mhm. Und andersrum kann ich mir auch immer wieder vorstellen, was bin ich in dieser Menge? Was bewirke ich? Wie wirke ich auf andere? Auch da geht das wieder wie so ein Stein, der so im Wasser Wellen rumsticht. Wie wirke ich eigentlich auf meine direkte Umgebung? Wen habe ich beeinflusst? Wenn ich das und das mache, welche Konsequenzen hat das auf den und den? Wie wirke ich und welches ist mein Platz in der Gesellschaft? Welchen Platz hätte ich gern? Wie kann ich das erreichen, dass ich dahin komme? Möchte ich vielleicht ein bisschen mehr helfen? Also Menschen was Gutes tun, auf das Wir einwirken. Das ist auch der Gedanke, wenn ich überlege, ich im Wir. Wir, das sind die Gesellschaft. Wir, das sind auch, das ist die Gesellschaft, die zum Beispiel wählt, eine Partei. Und ich, als ich in dieser großen Geschichte, muss mein Teilchen dazu tun, gehe also auch wählen.
Okay.
Das ist immer diese Wechselwirkung zwischen mir und den anderen. Wie weit beeinflussen mich die anderen und wie weit kann ich, nehme ich Einfluss auf die anderen?
Und ich sehe es nochmal so einen ganz kleinen Rahmen, ne, in der Beziehung, so was wir beide hier zum Beispiel führen. Also jeder von uns, ich im Wir, natürlich, wenn ich schlechte Laune habe, dann beeinflusse ich aber richtig das
aber
Wir.
Aber sowas von. Ja, genau, das, in der Familie, das so, gilt überall.
So, das gilt so. Also, ne, das heißt, ich beeinflusse natürlich und da kann ich auch nicht mal sagen, du bist schuld und wenn du anders, dann wäre ich so, nein. Also ich bin Teil des Wirs natürlich. Ja. Und das Wir im Ich, also ganz häufig habe ich ja dich auch im Kopf, wenn ich Entscheidungen treffen muss oder überlege, dann denke ich schon manchmal so, was würde Annika denn jetzt machen oder so. Oder beim Fotografieren, weil du ja eben viel besser fotografierst als ich. Na, dann denke ich auch so beim Fotografieren, na, Annika würde jetzt sagen, geh mal ein bisschen in die Knie, Alter, so nicht so langweilig und mal eine neue Perspektive und probier mal, mach mal, tu mal. Da ist also auch wieder das Wir im Ich, also in mir auch drin.
Und es ist auch gefühlsmäßig da.
Ja, klar.
Also das Wir im Ich ist ja das Gestützte, dass du eine Partnerschaft hast, dass du dich da sicher fühlst, aufgehoben.
Mhm.
Die wiederum ist in deinem Wir drin, in deinem Ich drin, also in deiner Person mit drin,
mhm,
als dieses Gefühl, du fühlst dich sicher und selbstbewusst, dadurch, ja, dass du jemanden hast, der dir den Rücken stärkt.
Ja.
So ist der Satz von mir gemeint.
Aber merkt ihr, ne, das ist schon jetzt ein anderes Niveau hier.
Warum?
Finde ich, das ist philosophisch, das ist schon...
Ja, das sind ja, meine Lebenssprüche.
Denkst du, nein, das sind aber deine Gedanken auch, so denkst du, so denkst du über
das
die Welt
richtig,
auch.
Ja.
Jetzt machen wir mal was ganz Simples und was so richtig auf schön auf dich passt. Nämlich Lächeln ist universelle Kommunikation.
Ja, ich denke, das ist wichtig, sich immer mal wieder dran zu erinnern. Das ist so eine simple Geste, aber mit einem Lächeln und wirklich einem Lächeln, was also auch die Augen erreicht und was auch wirklich auf den anderen gemünzt ist, kann man sehr schnell Brücken schlagen.
Ja.
Also gerade auch mit Menschen, die vielleicht überhaupt nicht aus deinem Kulturkreis kommen, die du bist irgendwo im Ausland, oder du triffst jemanden, der dir fremd ist, den du nicht kennst.
Aha.
So ein kleines Lächeln und schafft eine Verbindung. Und da müssen wir uns echt öfter dran erinnern. Mir wird hier in Deutschland so wenig gelacht und gelächelt. Man trifft Menschen im Fahrstuhl und die gucken dich an, als wenn du irgendwie nichts anhast.
Ja,
am
besten, die gucken dich gar nicht an. Jeder guckt ja woanders hin, damit man das irgendwie.
Ja, oder noch schlimmer, ja, so. Mhm. Oder schon abschätzig. Oder mein Gott, die dicke Alte.
Du bist ja jemand, der wirklich gerne und herzhaft lacht. Also, ja, dass jeder, der dich kennt und auch unsere Nachbarn hier und sowas, wenn eine Kamera so richtig loslegt und das wirklich viel und gern, wenn es was zu lachen gibt, dann ist das, das ist so, erhält das Ganze so ein bisschen.
Nun bin ich aber auch so eine Person, weil ich habe ja so eine sarkastische Ader und finde ja vieles, was im täglichen Leben stattfindet, hat so eine Alltagskomik.
Ja.
Kann ich mich drüber schlapp lachen, ja, finde ich toll. Das hat nicht jeder, muss auch nicht jeder. Aber sich daran zu erinnern, dass man ab und zu einfach mal lächelt.
Mhm.
Der Witz ist ja, wenn du öfter mal lächelst oder lachst, geht das wirklich, und da kannst du da deine limbischen Systeme mal rausholen, geht das ja wirklich so weit, dass du dann irgendwann das auch fühlst.
Ja.
Es beeinflusst dich positiv, ja, wenn du öfter mal lächelst.
Ja.
Das ist echt abstrus, ist es. Aber es funktioniert.
Ja. Und da gibt es so Leute, also das wissen wir wirklich, Entschuldigung, schon aus der Depressionsforschung, dass selbst wenn Menschen, die unter Depression leiden und sagen, nee, ich will nicht rausgehen, ich habe keinen Bock drauf und was soll der ganze Kram, wenn sie sich dann doch aufraffen und, wie du gesagt hast, auch ganz bewusst lächeln, auch mit dieser Mimik auch im Gesicht, ab und zu dann mal rumlaufen. Es wird denen nachweislich besser gehen.
Ja. Ist auch so ein Trick, den du als Mutti auch mal anwenden kannst, wenn deine Kinder dich wirklich zu Tode nerven, was absolut funktioniert. Das tut es. Ab und zu, wenn du so kleine Krabbler hast, dann hast du wirklich das Gefühl, welcher Wahnsinn hat mich geritten, diese Kinder zu produzieren, sind das meine. Gerade wenn die in so einer Trotzphase stecken oder pubertieren oder so, dann ab und zu mal gelassen einen Schritt zurückgehen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und so versuchen, das Ganze mal so ein bisschen vom Stück weg sich anzugucken, dann sieht man, wie skurril das eigentlich ist. Wie unglaublich bescheuert dieses pubertierende Kind ist, weil es seine Essensreste oder seine beschmutzten Teller unter das Bett schiebt. Warum in aller Welt tut es das? Aber es tut es.
Oh, ja, aber
die. Mach die Tür zu, kaufen für Brees und so. Mach ein Atomschild vor die Tür, Sperrzone.
Mhm. Aber dieses.
Riech dich nicht auf, aber nee. Zauber ein Lächeln in dein Gesicht. Dann kannst du dich einen halben Tag später, wenn du dich ein bisschen wieder beruhigt hast, erneut damit auseinandersetzen.
Mhm.
Es dient auch dir selbst. Und es ist auch schön, wenn dein Partner abends nach Hause kommt, ihn auch wirklich mit einem Lächeln zu begrüßen.
Ja.
Und nicht aus lauter Routine und so zu vergessen und irgendwie.
Und gleich zum Alltag übergehen und
ja,
gleich zur Routine übergehen.
Nein, versuch's einfach mal ab und zu auch dran erinnern. Man wird nämlich selber auch mal ganz gern angelächelt.
Ja.
Das ist echt ein Erlebnis, wenn du irgendwie an die Fleischtheke oder Käsetheke gehst. in einem Supermarkt und die Verkäuferin dahinter guckt dich an und schenkt dir ein Lächeln.
Oder umgekehrt auch, das hatte ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt, aber das mag ich wirklich kennen. Erstmal, weil ich da, wo ich einkaufen gehe, die meisten kenne ich schon irgendwie und dann schnacken wir hier oben. Und meistens stehst du ja doch ein bisschen an der Schlange und dann kannst du dir schon überlegen, sowas, worüber kannst du jetzt mit der mal reden? Oder was ist da gerade, was beobachtest du gerade? Vielleicht hat die irgendwie was Besonderes an oder dir fällt irgendwas auf so. Und dann sind das diese Sekundenbegegnungen, die du dann beim Kassieren und beim Ankaufen hast. Und dann kommst du in ein, zwei Minuten ein bisschen Schnack mit Lächeln und du merkst plötzlich, aha, guck mal, ne, die lächelt auch und da geht plötzlich das Licht an in den Augen und mit der auch. Und dann hast du das Gefühl, das war schön. Das war nicht nur irgendwie Pflichteinkauf, sondern du hast auch ein schönes Erlebnis gehabt.
Und das schafft wieder eine Verbindlichkeit zwischen Menschen. Und du hast nicht mehr das Gefühl, du schwebst allein über diesem Planeten und hast um dich rum diese graue Menge, die überhaupt nicht auf dich reagiert.
Ja.
Mit einem Lächeln schaffst du ja oftmals, nicht immer, gibt Stiesel, die kriegen das nicht hin. Aber mit einem Lächeln schaffst du ja ab und zu wirklich mal eine Verbindung.
Ja. Und diese Verbindung, das kann so ein Heiler. Vielleicht geht die abends nach Hause und sagt, der Tag war irgendwie, naja. Aber als Annika oder der Thiel oder sowas, als sie kam, das war lustig und da erinnere ich ihn auch dran.
Ja, oder einfach so die Stimmung. Finde ich schon. Wenn ich morgens zur Arbeit komme, dann ist es doch schön, wenn ich den Raum betrete und lächle erstmal in die Gegend. Weil ich signalisiere, nett, dass ich euch treffe.
Ja.
Wenn du reinkommst mit so einer Fluppe und guckst dich um und denkst, oh. Nee, das macht nicht fröhlich.
Und wo wir eben bei Kindern waren, übt das gerne mal. Also wenn ich mit der Bahn fahre und da sind kleine Kinder, es gibt einfach Kinder, die sind so reizend, auch die ganz Lütten. Und die gucken einen dann so an, ich weiß auch nicht, die gucken mich dann so an mit großen Augen. Und wenn ich den lächle, dann schämen die sich vielleicht mal, aber lächeln dann manchmal auch zurück und man hätte sonst nichts zu tun in der Bahn. Und dann machen wir so ein kleines Lächelspielchen. Und und wenn die sich dann so amüsieren, das ist so herzhaft.
Das ist süß, ne?
Ja, wenn so ein kleines Kind anfängt, so richtig aus dem Bauch raus zu lachen, das ist reizend. Also Kinder sind da wunderbare Lehrer, was Lächeln und Lachen angeht, wenn man sie denn
das. Ja, weil das so eine natürliche, diese Art der natürlichen Verbindung.
Echt, ne?
Deshalb das war das Lächeln so interessant.
So, und jetzt machen wir einen Cut, nämlich du hast auch mal ganz sicher und ganz klar gesagt, nicht jeder muss dich lieb haben, nicht jeder muss dich lieben. Nee, muss
das
nicht.
Das fand ich gar nicht so einfach zu verstehen. Und das liegt einfach daran, dass gerade Frauen immer gerne so dahin erzogen werden, dass sie nicht böse auffallen. Also und dass man doch vielen Frauen beibringt, ständig zu lächeln, also nicht nur, wenn man es wirklich will, sondern ständig zu lächeln, sich immer nett zu geben, immer höflich und dass alle einen mögen so. Weil wenn dich nicht jeder mag, hast du einen Fehler gemacht. Da hast du was nicht richtig gemacht. Und das ist Quatsch. Das muss man, wenn man erwachsen ist, muss man sich das mal richtig überlegen und muss feststellen, das ist Bullshit. Es gibt Freunde, die man hat, es gibt Menschen, die mögen einen. Und die mögen auch, die können auch Auseinandersetzungen mit dir aushalten. Du kannst auch Auseinandersetzungen mit deinem Partner haben und das können die gut aushalten. Du musst deine Meinung nicht verstecken. Du musst aber auch nicht von jedem gemocht werden. Du musst nicht immer deine Meinung irgendwie zurückhalten, nur damit dich jeder nett findet. Es muss dich nicht jeder nett finden.
Und du darfst auch mal Nein sagen.
Du darfst Nein sagen.
Na, wenn jemand kommt und kannst du mir beim Umzug noch mal helfen auf einen Sonntag, den du sonst eigentlich kaum irgendwie auf dem Plan hast. Aber dann, wenn so eine Scheißarbeit zu machen ist, dann kommen sie angerückt. Nein,
der muss dich nicht lieben. Das ist, also gerade das, dann merkst du auch, wenn du im Innern merkst, diese Person, die interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Was hat die mir, warum jetzt schon wieder? Warum werde ich jetzt schon wieder von der kritisiert? Was weiß ich, ihr bringt eure Kinder in die Kita und da habt ihr eine Mutter und jedes Mal sülzt die dich an. Aus irgendwelchen Gründen. Was weiß ich, weil du irgendwas tust, was ihr nicht gefällt. Weil du vielleicht die Kinder zu was Neppen erziehst oder nicht oder keine Ahnung. Und die muss dich nicht mögen. Dreh dich um, lass sie stehen, gut ist. Also ab und zu auch wirklich mal zu entscheiden, nein. Nicht jeder muss dich mögen. Die Kassiererin ist richtig barsch und so weiter. Entweder du kriegst sie weich mit unerbittlicher Freundlichkeit, das versuche ich ja manchmal. Aber manchmal, das kennt ihr auch, irgend so einen rabiaten Arzt, der wirklich nicht hochguckt und nur in sein Ding tippt. Und du dir denkst, warum bin ich eigentlich hier? Ich will mit dem ein Arztgespräch führen und der guckt nicht mal hoch.
Ja.
Und dann kannst du dir überlegen, entweder du bist weiter nett und freundlich, wofür, guckt ja immer noch nicht hoch, oder du sagst dann wirklich irgendwann mal, hallo, sie sollten mal hochgucken, damit sie wissen, mit wem sie eigentlich sprechen. Ich bin's hier. Die dicke Frau auf dem Stuhl, hallo. Der mag der dich nicht, na und?
Aber da musst du gegen ankommen, gegen dieses Gefühl. Ich glaube, das ist ein ganz altes Gefühl in uns drin, in der Gruppe nicht ausgeschlossen zu sein.
Richtig.
Weil das gibt ja das Gefühl, ich bin jetzt plötzlich allein. Ne? Ja. Bleiben wir in der Klinik oder beim Arzt. Ich bin von dem abhängig, von dem Kerl oder von der Frau.
Bist
und die
du
mag
auch?
Ich nicht. Und dann habe ich ein Problem. Also dagegen so selbstsicher zu sein, zu sagen, ja, okay, dann so was. Es gibt andere Ärzte.
Aber es geht auch nur darum, sich diesen Gedanken, nicht jeder muss dich lieben, ab und zu mal durchzuziehen. Wenn du Schwierigkeiten mit deinem Elternhaus hast und du findest, deine Mutter oder dein Vater, die Beziehung zu dem oder der ihr ist wirklich toxisch und ihr habt ja schon dein Leben als Kind zur Hölle gemacht. Weil alles, was du sagst, ist nicht gut genug. Alles, was du tust, ist nicht richtig. Alles, was du vorhast, ist Müll. Dann ist wirklich die Frage, läufst du weiter dieser Liebe hinterher?
So.
Manche müssen dich nicht lieben, das muss nicht so sein. Vielleicht hast du jemand anders, der da viel geeigneter ist für dich als Mentor und jemanden, als jemand, der dich fördert.
Und damit haben wir schon gleich den nächsten Satz, den ich dir an den Kopf knallen wollte von dir, nämlich Schluss mit toxischen Beziehungen, hast du eben schon angesprochen.
Ganz wichtig.
Für Menschen, die nicht gut bekommen.
Ja, wir haben ja auch schon mal eine Sendung über toxische Beziehungen gemacht.
Haben wir?
Ja.
Weiß ich gar nicht mehr.
Ja. Echt? Wenn ihr merkt, ihr habt irgendeine Art von Beziehung und das gilt für alles, das gilt für die Partnerschaft, das gilt für Kinder, das gilt für Erwachsene, das gilt für Eltern, Großeltern, im Betrieb, überall, wenn ihr merkt, ihr habt eine absolut toxische Beziehung, die tut euch nicht gut, dann überlegt euch wirklich, wie wichtig ist euch diese Beziehung. Wollt ihr daran arbeiten, dann versucht es mit jemandem, der den Mittler spielen kann. Oder ihr geht einfach ein bisschen auf Distanz. Wenn ihr merkt, es tut euch nicht gut, bitte liebt euch selbst genug, dass ihr denkt, ich halte das jetzt mal sehr flach, den Ball. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, habe ich 2 Tage lang Magenschmerzen. Bin unglücklich und fühle mich jedes Mal klein. Ich muss unglaublich viel Energie da reinsetzen, mich wieder irgendwie aufzurichten. Das tut mir nicht gut. Jedes Telefonat ist eine Katastrophe. Ich gehe einfach mal ein paar Schritte zurück. Ich nehme mal nicht ab. Ich suche mal keinen Kontakt. Genau. Finde ich wichtig.
Ja, und es geht vor allen Dingen immer darum, wenn ihr merkt, eine Beziehung ist im Ungleichgewicht. Ja. Das heißt, jemand hat mehr die Hosen an, ist mächtiger, ist irgendwie setzt seine Interessen mehr, kümmert sich mehr um sich selbst als um dich. Und dann wird so etwas, kann toxisch werden. Toxisch ist, ja, was Annika eben gesagt hat, dieses Leiden dann auch. Ne? Und dann lieber wirklich dieser Spruch, denn lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Ne?
Und das führt uns nämlich auch zum nächsten.
Schrecken mit Ende, Ende ohne Schrecken. Wie war das? Ja, mit Ende Schrecken, Schreckenende.
Du, ja. Und das führt uns nämlich schon zum nächsten Spruch, du bist genug. Das ist, wir haben ja mal auch so eine Sendung darüber gemacht, weil wichtig dieser Satz ist. Oft ist das so, dass man als Kind beigepult kriegt, erst wenn du etwas tust, bist du liebenswert. Erst wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, erst wenn du den Geschirrspüler eingeladen hast, erst wenn du eine 1 in der Schule schreibst, dann habe ich dich lieb. Das hast du dein Leben lang, dieses Gefühl, dass du nie genug bist, dass du immer ackerst, weil man dich ja sonst nicht lieb hat. Das ist eine Katastrophe. Weil es führt dazu, dass du nicht daran glaubst, dass jemand dich einfach mal so gern hat. Du kannst dir nicht vorstellen, dass jemand dich gern hat, wenn du morgens verschwiemelt aus dem Bett kommst und aussiehst wie eine kleine wilde Schildkröte, weil du faltig und zerknautscht und ja, so richtig so. Oh. Mhm. Oder wenn du wirklich, denn die Haare in alle Richtungen stehen und so weiter und verquollen und verquaddelt und so. Dann sagt dein Partner dir, ich hab dich lieb. Mhm. Dann denkst du, spinn du mal weiter. Aber es ist so, weil es kann gerade sehr niedlich sein. Aber du glaubst es nicht, weil dir deine Eltern früher immer gesagt haben, du siehst, bitte, kämm dich erstmal, zieh dich vernünftig an und dann haben wir dich auch lieb. Mhm. Das heißt, du hast diesen Gedanken, dass du so, wie du bist, nicht gut bist. Mhm. So verinnerlicht, dass du da nicht, mit nichts glücklich bist. Du kannst einfach Zuganeigung nicht annehmen. Du denkst immer, du musst noch was tun. Eine Katastrophe.
Weil du ein Selbstbild hast, als nicht liebenswert. Ne?
Ja.
Wie kann das angehen? Das sind Männer wie Frauen, aber so aus meiner Erfahrung mehr Frauen, die eben dann dazu sagen, ja, ach, ich muss ja froh sein, dass mich überhaupt irgendjemand erträgt oder irgendjemand mich doch vielleicht einigermaßen nett findet, wie auch immer. Mhm. Nee. Aber dieser Satz, du bist genug, wenn ich das, den benutze ich häufig mal in der Beratung, gerade bei Menschen, wo ich das Gefühl habe, die reiben sich auf und die machen und tun wie so gegen Windmühlen. Ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr tun, damit ich einigermaßen liebenswert bin und damit ich klarkomme. Und wenn ich dann sage, was halten Sie von diesem Satz, du bist genug? Nee, können Sie nicht annehmen. Mm-hmm.
Das ist auch ganz schwer. Ja. Wenn du immer genau das Gegenteil gesagt bekommen hast, dann glaubst du es nicht. Aber trotzdem sollte man sich vielleicht das mal, also es ist wirklich toll, schreib das auf einen Zettel, back das euch an den Spiegel und ab und zu mal sagen, du bist genug, guck dich an. Ja. Du, warum, verdammte Axt, muss ich denn immer irgendwie ackern, um den Ansprüchen anderer zu genügen? Vielleicht erstmal überlege ich, genüge ich eigentlich meinen eigenen Ansprüchen? Ich kriege so vieles so gut hin. Warum brauche ich eigentlich auch immer Lob? Also warum kann ich es nicht einfach tun und bin selber glücklich, weil ich es geschafft habe? Warum warte ich immer darauf, dass ich Anerkennung bekomme? Also warum habe ich immer das Gefühl, ich bin nicht genug? Was ist da passiert?
Ne? Weil dein Selbstwertgefühl so niedrig ist. Ja. Eigentlich musst du immer wieder wie so eine Blume, musst immer wieder gewässert und gedüngt werden.
Ja,
und nicht
und ist ein das gutes ist, Bild,
wenn,
genau.
Wenn dein Topf irgendwie so ein Loch hat und das läuft gleich durch und es ist nie genug. Ist übrigens nicht von mir, das Bild ist von Virginia Satir, einer ganz bekannten Familientherapeutin, schon lange tot. Und die hat vom Selbstwerttopf tatsächlich auch geredet. Mhm. Und die hat auch so das Bild mit einer Blume, die verwelkt und die unglaublich viel Wasser und bis du dann einigermaßen stark wird. Und da wünsche ich jedem, dem es so geht, dass er eine Beziehung, eine Freundschaft führt, also nette Leute um sich herum hat, die dann sagen, nee, komm, du musst hier nicht immer, wenn wir uns treffen, musst du nicht mal auftischen, wie als wenn wir irgendwie ein Festmahl haben. Das reicht. Ich freue mich einfach, wenn ich dich so besuchen komme und wir trinken Kaffee, das reicht. Und das wäre schön, wenn ihr dann das dann auch annehmen könnt. Also einfach mal wirklich, wenn jemand sagt, ich mag dich so, wie du bist und deswegen mach nicht immer so einen Zauber. Und wenn ich sage, ich habe dich lieb und ich finde dich toll, dann sag bitte das nächste Mal danke, das freut mich. Und nicht, ach nee, ach komm. Kann man trainieren.
Also mal drüber nachdenken über den Satz.
Und da kommt nicht schon wieder, du, wir kommen jetzt aber, Mann, im Galopp hier. Nobody's perfect, kennen wir den Satz. Ne? Das ist ein geflügelter Satz, aber es ist auch so, weil du bist dran. Nein, weil dieses Unperfekte, das macht dich eigentlich auch aus. Also dieses schöne Experiment, man wollte mal herausfinden, was ist jetzt das absolut schöne Gesicht, was ist es? Und da haben sie per Computer damals schon die schönsten Menschen, die es so gab, damals hat man sie per Technik so übereinander gelegt und dann musste da irgendwie das perfekte Gesicht rauskommen, haben sie dann anderen Leuten gezeigt, ja, das war ganz schön, aber es war auch langweilig und es wurde sofort vergessen. Ein Gesicht, was ein bisschen unperfekt ist. Cindy Crawford damals mit dem kleinen Muttermal im Gesicht. Die war Supermodel und die konnte man bis heute, erkennt man die sofort. Also nobody is perfect heißt, du musst nicht perfekt sein, damit du, keine Ahnung, was besonders gemocht oder besonders Karriere machst. No.
Und es ist auch gut, zu seinen Fehlern zu stehen und einfach auch von sich selbst zu wissen. Ja, also da habe ich doch einige Fehler. Ist so. Kann man ja dran arbeiten, wenn es nicht immer klappt, auch doof.
Und das macht dich sympathisch.
Ja.
Also jetzt, wo ich auch in dem Bereich arbeite, psychologische Sicherheit heißt, ich kann auch sicher sein im Team, mal zu sagen, Leute, da habe ich richtig Scheiße gebaut, das tut mir echt leid. Aber irgendwie war ich da nicht so richtig bei mir. Und in der Regel, wenn dein Team einigermaßen gut ist, dann werden die lachen und werden dich beruhigen, werden sagen, komm, das macht dich menschlich. Mhm. Du bist kein Roboter, du bist keine Maschine, no. Du bist keine KI, noch nicht.
Eben, und das macht es aus, dieses Quäntchen Unperfektheit.
Mhm.
Das kann auch entwaffnend sein und nett. Und stellt euch doch mal vor, ihr lernt einen Menschen kennen, ob jetzt Männchen oder Weibchen, ihr verliebt euch so ein bisschen und der ist aalglatt, der ist wirklich richtig hübsch, der ist richtig toll, der hat wirklich nicht einen einzigen Fehler, ich kann nicht einen finden. Spätestens beim dritten Date sagt ihr doch auch, also wo hat der seine Macke? Ich komme mir dem gegenüber vor, irgendwie wie eine Mülltonne, da alles ist an dem perfekt. Der hat perfekte Hände, der sieht perfekt aus, der hat den perfekten Beruf, das ist ja alles. Und du hast wirklich irgendwann das Gefühl, das kann nicht sein. Und dann platzt er plötzlich damit raus, dass er am liebsten morgens Kekse mit Nutella isst zum Frühstück und ein Glas Milch. Und dass er das liebt.
Ja,
und
süß.
Dass er heimlich noch Matchbox aus Autos sammelt.
Okay.
Und auf einmal kriegt er so Ecken und Kanten und das wird interessant.
Und damit unterscheidet er sich eben von anderen. Und das
richtig.
Ist
und ihr merkt, guck, das ist ein Mensch. Das ist nicht, so eine gelackte Person, sondern das hat auch Ecken und Kanten. Wir brauchen als Menschen Ecken und Kanten bei unserem Gegenüber. So dieses, was einen persönlich ausmacht.
Aber
das, was es interessant macht.
Genau. Ja? Und da kommen wir wieder zum Satz. Das baut irgendwie so aufeinander auf. Nämlich, wenn du denn diese Ecken und Kanten, deine Fehler zugeben kannst, dann vertraust du dem. Und ein weiterer Satz von dir ist, finde jemanden, dem du vertraust. Vertraue jemanden.
Ganz wichtig für mich. Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, sie haben niemanden in ihrer Umgebung, dem sie vertrauen können. Das ist ganz fürchterlich. Also ich finde, man sollte wirklich jemanden suchen, mal so gucken, dem man auch wirklich vertrauen kann.
Ja.
Manchmal muss man auch einen Vertrauensvorschuss gewähren und ins kalte Wasser springen, aber weil man noch nicht so ganz sicher ist. Aber man kann auch mal auf dem Hintern landen, aber es ist wichtig, dass man eine Person hat. Vielleicht hat man auch mehrere, also das ist natürlich noch toller. Aber vielleicht sind es die Eltern, vielleicht ist es der Bruder oder die Schwester, die Tante oder so, zu der man wirklich, mit der man eine Gemeinschaft oder mit dem man eine gemeinsame Geschichte hat, hat Dinge zusammen erlebt, man weiß vielleicht einiges Geheimnisvolles voneinander, was nicht so in die Öffentlichkeit gehört. Und dem man dann auch sich auch wirklich anvertraut. Und wo man das Gefühl hat, wenn ich ein Problem habe, kann ich den nachts um 2:30 anrufen.
Vielleicht kann man auch, wenn man jemand Neues kennenlernt und man denkt, das kann eine vertrauensvolle Beziehung werden, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, dass du so eine Art Probeballon mal so steigen lässt. Also du erzählst denn etwas, wo du aber auch sagst, bitte, das behalt für dich, ne? Das möchte ich nicht. Also etwas, wo du aber mit leben kannst. Und wenn du das dann irgendwie ein paar Tage später im Kollegenkreis oder irgendwo hörst, dann weißt du, okay, Hase, so vertrauensvoll bist du nicht. Also das kannst du mal knicken. Aber Vertrauen, wieder so dieses Ding von Geburt auf an, dieses vertrauensvolle, die vertrauensvolle Bindung, die du zu einem anderen Menschen hast, von Geburt an, ist die Grundlage eigentlich zu einem anderen. Ansonsten bist du eigentlich dem Leben ziemlich hilflos ausgesetzt.
Und es ist ja nicht automatisch so. Es gibt Menschen, die haben automatisch durch ihre Geschichte ein paar Menschen in ihrer Umgebung, denen sie vertrauen, Familie oder so, aber es gibt natürlich auch Menschen, die das nicht haben. Und da ist es wirklich wichtig, dass man so für sich mal nachdenkt, wen könnte ich da eigentlich für mich, der auch für einen zuständig ist, wenn man jetzt zum Beispiel mal krank ist oder der einem wirklich, der auch so eine Krise mit einem durchsteht. Mhm. Und manchmal ist es auch überraschend. Manchmal findet man solche Menschen auch an einer Ecke, an der man noch gar nicht gesucht hat. Mhm. Ganz überraschend irgendwo.
Ja.
Und dann nicht loslassen, wenn man so jemanden findet.
Ja, das wäre toll. Schatzi, es geht ja hier wie geschnitten Brot, ne? Und wir haben schon fast wieder richtig Zeit um. Und ich möchte so gerne einen Satz, der passt so auf dich und der ist so wichtig. Und der ist so simpel eigentlich, aber den Satz, bleib neugierig.
Ist für mich mein wichtigster Satz.
Siehst du, wusste ich doch. Ah, ich bin gut.
Ja. Ja, das ist mein Satz, also wirklich so für mich. Weil der trifft so zu.
Ja.
Ich habe festgestellt, dass ich im Leben ganz viel Freude und Spaß habe und für mich immer wieder Neues entdecke, weil ich neugierig bin. Das hat zwar eher dazu geführt, dass ich nicht unbedingt einen einzigen Beruf finden konnte, der für mich war. Ich habe verschiedene gehabt und habe, weil mich vieles interessiert, aber ich finde, dass das Leben an sich ist unglaublich spannend, wenn man neugierig ist. Mhm. Ich bin immer neugierig. Ich bin neugierig auf Neues zu essen. Ich bin neugierig auf alles, was ich noch nicht kenne. Ich muss alles ausprobieren. Mhm. Ich muss alles kennenlernen. Fremdes und Ungewohntes stößt mich nicht ab. Im Gegenteil, ich möchte wissen, was steckt dahinter. Mhm. Ich frage nach. Mich interessiert das. Ich bin ein neugieriger Mensch.
Ja.
Und ich habe immer festgestellt, dass mir das sehr, sehr gut bekommt. Ja. Und ich habe andererseits festgestellt, dass Menschen, die gar nicht neugierig sind, sehr so in ihrer eigenen Routine hängen bleiben und sehr schnell sich auch langweilen.
Mhm.
Und auch sagen, oh, das Leben ist doof und pessimistisch und wenn man dann sagt, ja, hast du denn hier? Und interessiert mich nicht so. Wenn man natürlich kein Interesse hat und diesen neugierigen Funken in sich nicht entzünden kann, dann ist das sehr schwierig. Und da ist es wichtig, dass man sich überlegt, was macht mir wirklich Spaß? Was macht mir wirklich Spaß? Und wenn es Angeln ist oder Makramee, und dann mache ich mich mal ein bisschen drüber her, mache mich mal ein bisschen schlau, mach das mal. Und wenn ich dabei bin, lerne ich ja vielleicht gleichzeitig was anderes kennen. Beim Angeln vielleicht, dass man mit Fliegen angelt und ich fange an, Fliegen zu basteln. Mhm. Diese kleinen Dinger, weißt du, die man da dran schraubt, um die Fische zu verarschen.
Ja.
Und dann, oder beim Makramee stelle ich fest, Mensch, diese Garne sind interessant. Ich will mal lernen zu spindeln. Wie macht man das eigentlich? Mhm. Wie hat man das im Mittelalter gemacht? Interessant. Und damit fängt man an, sich die Welt wie so ein Kind zu erarbeiten. Du gehst nicht nur durch und siehst rechts und links ist irgendwas, sondern du lernst. Du wirst neugierig. Für dich bekommt das Leben plötzlich viele Facetten. Du kannst dich auch versuchen, begeisterungsfähig zu sein. Neugierig und begeisterungsfähig.
Jetzt könnt ihr Annika leider nicht sehen, aber mit Mimik und Gesicht, mit Händen und Füßen.
Ja.
Und du bist im positiven Sinne wirklich ein neugieriger Mensch. Mhm. Und Neugier hört sich jetzt abgedroschen an, aber das ist Motor des Lebens. Ein Kind, was nicht neugierig ist und seine Umgebung nicht entdecken will, nicht explorieren will, das ist psychisch auffällig, ist vielleicht sogar krank. Und es entwickelt sich auch nicht weiter. Also immer dieses Neugier heißt auch aus der Komfortzone rauskommen. Und ganz praktisch, wenn dich jemand anruft und sagt, hast du mal Lust, mit mir in die Ausstellung zu gehen oder mit in dir das Theaterstück, die Band anzuhören, und du weißt aber nicht, worum es geht, sag ja. Was kann passieren? Schlimmstenfalls weißt du, ist nicht meins, ist nicht, war nett die Idee, aber nee, ein zweites Konzert oder der Maler, keine Ahnung, was ist nicht, spricht mich nicht an. Aber dann bist du wieder ein bisschen klüger geworden, dann weißt du Bescheid. Also im Zweifelsfall, wenn jemand eine Einladung ausspricht und du weißt nicht so richtig, was auf dich zukommt, sag ja.
Naja, und nimm auch nicht mal alles so hin. Also stell dir vor, irgendwas geht bei dir kaputt, dann sei neugierig. Guck im Internet nach, wie das Ding funktioniert.
Yeah.
Warte nicht immer drauf, bis irgendwer das repariert. Versuch es mal selbst. Und schon lernst du kennen, wie das funktioniert, wenn du ein bisschen reinguckst. Und vielleicht kriegst du es ja selber hin, Erfolgserlebnis. Und oder verlernst, ah, da ist die und die Dichtung, die muss ich nur neu besorgen und dann packe ich sie rein und schon ist das Ding wieder ganz.
Wir leben doch in so einer tollen Zeit, mhm, aller YouTube und Co., wo mhm, du wirklich dich sowas von fortbilden kannst. Und Annika liebt ja nun Kochen und so weiter. Und dann hat sie sich jetzt, ich kriege das ja manchmal so mit, dann hat sie irgendwo beim Chinesen und guckt dann, wie der Chinese dieses und jenes Gericht macht, wo ich denke, was ist das denn? Aber das ist so,
ja.
Da bist du neugierig. Gibt's
da gibt überall auf der Welt wird gekocht.
Ne? Und dann sagt, guck dir das mal an. So, und das kann man essen.
Ja, aber es ist spannend.
Ja.
Was essen die Menschen zum Teil, dass du sagst, ich weiß nicht mal, was ich da sehe. Das ist es. Was ist das, bitteschön? Und wie das dann gemacht wird und auf Nachtmärkten und mit welchen Handgriffen. Und das finde ich faszinierend. Gucke ich mir gerne an. Straßenszenen in Delhi, ein Traum. Das ist doch herrlich.
Und das ist eben das Tolle in unserer Zeit. Ne? Also die Neugierde, wo wir früher in die Bibliothek gehen mussten, Bücher ausleihen, bestellen, weil die nicht da waren. Ich habe keine Ahnung, was, wie viel Zeit haben wir in Bibliotheken verbracht.
Ja,
war ja nicht das Schlimmste, aber trotzdem. Und hier hast du eben die Welt wirklich in deinem Computer drin. Ja. Und du kannst lernen, was du willst.
Du liest irgendwas, einen Artikel über Bhutan. Du kannst ins Internet gehen, du kannst dir sogar Berge angucken, du kannst dir die Garde angucken, mhm, du kannst dir Klöster angucken, du kannst dir durchlesen, mhm, warum das ein Land ist, was man wirklich sehr selten besucht und lauter solche Sachen.
Das ist so süß, wenn Annika so einen Roman liest, irgendwie, irgendwas ist egal und das ich schwimme rum, spielt in New York in einem bestimmten Viertel mit einer bestimmten Straße und dann geht sie auf Google Map und guckt danach, mhm, ne, und wie sieht denn das da aus? Das ist eine Form von Lesen. Das bleibt natürlich dann auch haften, auch in deinem Kopf. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, als ich hau das mal einfach mal so weg, sondern nee, du reicherst das dir immer an.
Und damit wird das dann auch, wenn man dann mal nachguckt, wird das dann auch so plastisch. Mhm. Ich habe auch einige Romane gelesen, die in Atlanta spielen und auch einige in L.A. Und der hat wirklich echte Bars und echte Straßen und so weiter beschrieben. Du konntest wirklich genau auch die Speisekarte und alles genau angucken. Das ist natürlich lustig.
Und dann, das kommt dann nämlich, ne? Und ich war ja von der Zeit in L.A. Mhm. Und dann sagt er, da musst du in die und die Bar gehen, da und da. Das ist nicht weit weg von dir. Also es ist so, also wir leben in einer Zeit, auch da wieder, wo wir unsere Neugierde dermaßen befriedigen können. Und weiterbilden können. Und for free. Fast for free.
Aber für viele ist es eben auch genau, und da fehlt dieses Neugierige. Sie haben das Gefühl, wieso, das ist ja im Internet. Also als ob Wissen da geparkt ist. Mhm. Ne? Wieso, wenn ich will, kann ich ja nachgucken. Ist ja da. Muss ich ja nicht extra. Das finde ich so ein bisschen schade.
Ja.
Ne? Weil es ist natürlich schon was anderes, wenn ich selber auch die Erfahrung mache, wenn ich mir selber da was vorstelle. Das erweitert ja meinen Horizont kolossal.
Und so ist es. Und deswegen bleibt neugierig. Ne? Jetzt, guck mal, ich lade jetzt schon hier die Schlussgeschichte. Also es war wirklich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand es dermaßen kurzweilig, eine der kurzweiligsten Sendungen und Frühstücke, die wir gehabt haben. Ja. Also danke, ne, für das war auch deine Idee und dass du da auch wirklich von einem Tippchen zum anderen gekommen bist. Mhm. Toll. Also ich fand's toll, Subi. Und ich hoffe, ihr auch.
Ich freue mich, danke schön.
Ja, sehr gern. Wenn ihr es nicht toll fand, dann behaltet das für euch. Und wenn ihr es toll gefunden habt, dann schreibt uns die Kommentare. Und nächsten Sonntag ist Ostersonntag. Ne? Wollen wir Ostersonntag auch frühstücken? Ja, frühstücken wir. Ne? Und wir gucken, ob wir dabei noch zufälligerweise irgendwie das Gerät aufnehmen lassen.
Ja, klar.
Ja?
Ja,
du sagst es so.
Wir werden uns mal drum kümmern, was Ostern eigentlich bedeutet und was das für uns so als Menschen eigentlich,
echt?
Ob wir damit was anfangen können, mit diesen Begriffen, die da so rumschwirren.
Oh Mann, okay, du bist ja neugierig, ne? Du guckst. Und ich gebe
wieso eigentlich Häschen? Was haben denn Häschen damit zu tun?
Ja, die legen die Ostereier.
Ja, du mich so. Auch.
Oder die malen die an, zumindest.
Und Schäfchen. Und Eichen, was soll das?
Ich werde recherchieren. Ihr Lieben, schönen Sonntag.
Ja, genau. No, genießt den Sonntag, genießt die folgende Woche. Mhm. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch schon ein paar Tage frei. Dann kommt ja auch Karfreitag und so.
Ja, für eine kurze Woche.
Ja.
Okay. Ne? Und wir dann, hören uns, ihr habt es gehört, ich komme nicht dran vorbei. Wir hören uns auch nächsten Sonntag.
Na klar.
Ostersonntag.
Eine kleine Festtagsausgabe.
Aber, oh ja.
Das Osterfrühstück.
Das Osterfrühstück, mhm. Okay, das Osterfrühstück. Ne? Ihr Lieben, bis bald, bis Sonntag.
Bis Sonntag, wenn es wieder heißt.
Na, Psychologen
beim Frühstück. Beim Osterfrühstück.
Ach, genau.
Ja,
genau.
Ja, ne? Also, bis dann, ihr Lieben.
Tschüss.
Jo, tschüss.